Also, wie gesagt, wir hatten das Buch ja, jetzt hört sich es noch ganz anders an. Ja, wir sind fertig geworden mit dem 23. Kapitel, die siebenjährlichen Feste des Herrn. Und wie gesagt, abschließen wollte ich dieses Buch mit dem Kapitel 25. Ja, auch wenn es nicht das letzte Kapitel in diesem Buch ist, aber ich glaube, damit wären eigentlich alle großen Themen in diesem Buch abgehandelt. Jetzt gibt es da nur ein Problem. Und dieses Problem bin ich. Denn obgleich dieses Kapitel 25 echt spannend ist, weil es einfach so viele wunderbare göttliche Gedanken enthält, so habe ich es nicht geschafft, es vorzubereiten. Ja, meine Ausreden dafür sind mannigfaltig. Ist gerade eine herausfordernde Zeit für mich. Die Schule, auf der ich mich momentan befinde, verlangt mir sehr viel ab. Viele Umstände in meinem Leben, die viel Aufmerksamkeit brauchen, die Kapazität und Zeit in Anspruch nehmen. Ich glaube, ich nehme mal das andere Mikrofon. Aber... Geht's, oder? Ich glaube, ja. Hört man mich? Ja, da muss ich lauter reden. Ja, wie gesagt, es ist einfach alles gerade ein bisschen schwierig momentan. Und leider muss ich sagen, dass auch ja, mein Dienst in der Gemeinde darunter leidet. Ich war in den letzten Wochen nicht dazu. Ich hätte durchaus gekonnt. Ich hätte euch heute durchaus die Bedeutung von Sabbat oder von einem Sabbatjahr, von einem Halljahr erklären können, näher bringen können, eben mit diesen wunderschönen Nachrichten, die da drin sind. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe versagt. Ich habe Versuchungen nachgegeben und Angriffen nicht widerstehen können. Aber es stellt sich die Frage, warum? Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich diese Frage stellt. Wieso bringen uns immer und immer wieder die gleichen Kleinigkeiten zu Fall? Wir sündigen, wir gehen zu Jesus, wir bitten um Vergebung, er vergibt uns auch. Aber wenig später, bei dem einen länger, bei dem anderen kürzer, fallen wir schon wieder. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich komme mir dabei richtig blöd vor. Wie so ein, ich glaube, das Bild passt richtig gut, wie so ein Ochse, der zur Schlachtung geführt wird. Ehrlich, so fühle ich mich dabei. Aber das ist doch kein Zustand, oder? Ich kenne die Theorie. Ich weiß, was die Bibel sagt, ja, wenn es um diese geistliche Kampfführung geht. Sie sagt, widerstehe dem Teufel, Jakobus 4, Vers 7, fliehe vor der Welt, 2. Timotheus 2, 22, und verleugne dich selbst, Matthäus 16, Vers 24. Was fehlt also? Wo ist das Problem? Was ist der Grund, warum die Christenheit heute so... ja, so sehr schwächelt? Wir haben die Bibel in fast allen Sprachen, in Deutschland sogar das Privileg mehrerer Übersetzungen und Übertragungen. Wir können wann und immer wir wollen uns Predigten anhören, über jedes noch so beliebige Thema, alles dokumentiert, jedes Wort verwahrt, haufenweise wirklich gute Literatur neben der Bibel, über die Bibel, und doch scheitern wir an den kleinsten Dingen. Aber warum? Ich glaube, die klassischste Stelle, wenn es um geistliche Kampfführung geht, die finden wir in Epheser Kapitel 6. Die bekannte Waffenrüstung Gottes. Lass uns das mal aufschlagen. Epheser Kapitel 6. Und ich lese mal ab Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort des Gottes ist. Wir lesen, dass unser Kampf sich nicht gegen Menschen richtet, sondern gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit, gegen die unsichtbare Welt. Und Paulus, pragmatisch wie er ist, gibt uns gleich eine ganze Ausrüstung mit, um ja, in diesem Kampf bestehen zu können. Er hat dort im Gefängnis, als er diesen Brief geschrieben hat, einen Legionär gesehen, vermutlich, hat ihn beobachtet und seine geistliche Lehre daraus gezogen. Und sie ist gut. Aber ich möchte nicht auf diese Waffenrüstung, wie sie auch genannt wird, eingehen, falls ihr das gedacht habt. Nein, es geht mir um einen Vers, ja, vor dem dann viele Auslegungen Halt machen. Wir gehen dann durch diese ganze Waffenrüstung durch und erklären das alles haargenau und alles wunderbar. Und dann beim Helm des Heils ist Ende. Das war's dann. Aber da ist noch ein Vers 18. Dahinter ist ein Komma. Und in diesem Vers steht, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Also wie können wir in diesem geistlichen Kampf bestehen? Indem wir füreinander einstehen. Ich finde diesen Vers hier so extrem wichtig, weil Paulus lenkt jetzt diesen Blick weg von dem einzelnen Legionär, also geistlich übertragen dem einzelnen Gläubigen, hinweg zur ganzen Legion, zur Gemeinde. Ich habe die Frage gestern schon in der Jugendstunde gestellt, aber was macht ein Soldat alleine auf dem Schlachtfeld? Sterben. Er stirbt, keine Chance. Er kommt nicht zurecht. Es wird nicht funktionieren. Aber eine ganze Legion, Seite an Seite, dicht an dicht, die kann bestehen. Und wirklich, malt euch dieses Bild vor, bei Asterix und Obelix, wie die da, die Römer da in ihrem kleinen, in ihrer Schildkröte vormarschieren. Das ist das Bild, was ihr euch im Kopf zeichnen müsst. Und ich glaube, das ist das Bild, was Paulus im Kopf hatte. Und übertragt dieses Bild einmal auf die Gemeinde. Ein Gläubiger, der die geistliche Kampfführung seines Lebens alleine bestreitet, der wird fallen und fallen und nochmals fallen. Und er bleibt geistlich tot. Aber im Schutze der Gemeinde, in Christi Leib, in Jesu, kann er bestehen. Voraussetzung ist nur, dass die Gemeinde tut, was sie soll. Nämlich zu jeder Zeit beten, in allem Gebet und Flehen, im Geist hellwach und mit Ausdauer. Erst wenn wir im Geist füreinander einstehen, werden wir in den alltäglichen geistlichen Kämpfen anfangen, Siege einzufahren. Den Einzelkämpfer gibt es im Reich Gottes nicht. Wir sind voneinander abhängig und das sollte uns klar werden. Und so wie dein geistlicher Sieg von meinem Gebet abhängt, so ist auch mein geistlicher Sieg von deinem Gebet abhängig. Dafür braucht es Gemeinde. Das war Gottes Gedanke für seine Gemeinde. Menschen, die füreinander einstehen und miteinander ihre Kämpfe und Herausforderungen bestehen. Aber was ist aus der Gemeinde geworden? Was haben wir daraus gemacht? Was ist von diesem göttlichen Gedanken noch übrig geblieben? Wir gehen sonntags zur Gemeinde, mehr oder weniger regelmäßig. Wir konsumieren den Gottesdienst, plaudern anschließend noch übers Wetter oder ähnlich relevante Dinge bei einer Tasse Kaffee. Aber über die Kämpfe und Konflikte in deinem Leben habe ich nichts erfahren. Und du auch nicht über die meinen. Dann fahren wir nach Hause und haben noch 5 Kritikpunkte, die uns heute an der Predigt oder der Moderation so gar nicht gefallen haben. Aber hast du in den letzten Wochen für den Bruder gebetet, der den Dienst hatte? Oder hast du ihn auf dem Schlachtfeld seiner Predigtvorbereitung alleine gelassen? Wir leben in unseren kleinen Festungen, die sich Stolz nennt. Hier kann uns niemand etwas antun. Hier können wir nicht verletzt oder verurteilt werden. Hier besteht nicht die Gefahr, dass wir uns plötzlich mit unseren unangenehmen Seiten beschäftigen müssen. Aber in dieser Festung stehst du dem Feind ganz alleine gegenüber. Und der Feind ist der Satan und seine Engel, die Welt und ihre Lust und dein eigenes Fleisch mit seinen Begierden. Die drei Dinge, an denen wir immer wieder fallen. Der Feind ist offenbar, aber jeder von uns kämpft in seinem Stolz alleine dagegen an. Unser Stolz und unsere Verschlossenheit ist das Problem. Wie sollen wir füreinander im Gebet eintreten, wenn ich nichts über den anderen weiß? Wie sollen wir im Gefecht miteinander kämpfen, wenn wir nicht wissen, wo wir stehen? Das ist ein ganz großes Problem, das die Gemeinde in der heutigen Zeit hat. Wir kommen alle ganz prima alleine zurecht. Ja, wenn wir in diesen geistlichen Kämpfen füreinander einstehen wollen, dann brauchen wir Beziehungen untereinander. Beziehungen, die in der Lage sind, die Festungen des Stolzes und der Verschlossenheit zu brechen. Stellt sich nur die Frage, ob das mit den Beziehungen so funktioniert, so wie wir das in der Gemeinde momentan leben. Jeder kocht sein eigenes Süppchen, wir sehen uns am Sonntagmorgen und vielleicht noch am Freitagabend, weil unser Alltag einfach völlig überladen ist und wir eigentlich gar keine Zeit für Beziehungen haben. Es gibt da einen Brief in der Bibel an eine ziemlich gesunde Gemeinde. Paulus hat ihn geschrieben und er ist von Freude geprägt, weil sie so gesund sind. Und er schreibt, was die Gemeinde ausmachte und warum er sich so über sie freut. Und dafür lasst uns einmal Philipper Kapitel 2 aufschlagen. Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Ja, in dieser Gemeinde in Philippi, da gab es Ermahnung in Christus. Da gab es Zuspruch in der Liebe. Gemeinschaft des Geistes oder auch durch den Geist. Herzlichkeit und Erbarmen. Und er ruft sie weiterhin dazu auf, eines Sinnes zu sein, gleiche Liebe zu haben, auf das eine bedacht zu sein und in Demut den anderen höher zu achten als sich selbst. Das ist es, was eine gesunde Gemeinde ausmacht. Das sollte die Beziehung innerhalb einer Gemeinde prägen. Ermahnung hat in unserer Sprache immer irgendetwas Negatives. Und so neigen wir auch schnell dazu, sie als solches wahrzunehmen. Und sie ist auch oft schmerzhaft und ziemlich unangenehm. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass Ermahnung innerhalb einer guten Beziehung stattfindet. Paulus gibt uns im Timotheusbrief einen wertvollen Rahmen, in dem diese Ermahnung in Christus stattfinden soll. In 1. Timotheus 5, Vers 1 bis 2 steht: Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie ein Vater, Jüngere wie Brüder, ältere Frauen wie Mütter, Jüngere wie Schwestern in aller Keuschheit. 1. Timotheus 5, die Verse 1 bis 2 waren das. Paulus stellt an die Beziehung innerhalb der Gemeinde allerhöchste Ansprüche. Und gerade wenn es um das Thema Ermahnung geht. Es geht nicht nur um freundschaftliche Beziehungen, nein, die Beziehungen sollen einen familiären Charakter haben. Denn nur dann ist für die Ermahnung in Christus der passende Grundstein gelegt. Aber die Ermahnung muss auch eben in Christus geschehen. Das heißt, sie muss auf Grundlage seines Wortes geschehen. Ja, und im 2. Timotheusbrief schreibt Paulus nämlich weiter: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. 2. Timotheus 3, Verse 16 und 17. Wenn die Zurechtweisung und Ermahnung nicht anhand von Gottes Wort erfolgt, dann wird sie wirkungslos sein. Erst wenn die Ermahnung dem Willen Jesu entspricht, wird sie durch ihn seine Wirkung entfalten und den Menschen ganz zubereiten, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Ja, bei den Philippern gab es auch Zuspruch in der Liebe. Wir brauchen diesen Zuspruch in unseren geistlichen Kämpfen. Liebevolle Ermunterung, weiterzugehen, trotz aller Härte. Die Liebe versteht es, wenn Kränkungen entstanden sind, wenn Verletzungen entstanden sind. Sie ist in der Lage zu trösten und ja, die auf den Schwachheit, Kummer und Reue lastet, zu stärken. Und für diese Liebe, die Zuspruch geben kann, dafür sind starke Beziehungen untereinander vonnöten. Ja, jeder von uns läuft irgendwo mit einer Schwachheit, mit Kummer und mit Reue in seinem Herzen umher. Aber wenn wir diese liebevollen Beziehungen nicht haben, bei denen wir eben diesen Zuspruch erlangen können, dann werden wir diese Schwachheiten ja mit in unsere geistlichen Kämpfe nehmen. Es werden Zweifel aufkommen und diese Zweifel werden uns schlussendlich wieder zu Fall bringen. Aber wie können diese so wertvollen Beziehungen entstehen? Liebevolle Beziehungen, in denen Trost zu finden ist und in denen Ermahnung möglich ist. Durch Gemeinschaft des Geistes. Bei den Philippern herrschte Gemeinschaft des Geistes oder durch den Geist. Das bedeutete nicht, dass sie nur zusammengekommen sind, um zu beten und die Schrift zu lesen. Das haben sie sicherlich auch getan, oft und regelmäßig. Das heißt, dass ihre Gemeinschaft vom Geist Gottes geprägt worden war. Wenn sie zusammengekommen sind, was auch immer sie tun wollten, so war dies vom Geist geprägt. Wenn der eine nur dem anderen zu Hilfe gekommen ist bei irgendetwas, was er zu Hause getan hat, sei es in der Gemeinde oder auf der Arbeit. Ihre Gemeinschaft war vom Geist geprägt. Und wie sieht das bei uns aus? Also ich sehe dann bei mir zwei Probleme. Erstens die fehlende Gemeinschaft. Und zweitens, wenn sie stattfindet, dann ist sie doch nur selten vom Geist geprägt. Aber wie sollen so genau diese wertvollen Beziehungen entstehen? Beziehungen entstehen selten von heute auf morgen. Sie brauchen die Investition von Zeit, Pflege und Mühe. Und da reicht es nicht, sich im Kreise der Gemeinde sonntags morgens hier zu treffen, wenn man dann überhaupt kommt. Nein, diese Gemeinschaft sollte doch weit darüber hinausgehen. Und sonntags morgens in einem gemeinsamen Gottesdienst, bei dem wir unserem Herrn und Erlöser die Ehre geben, ihren Höhepunkt finden. Aber wie schon gesagt, leben wir oft einfach in unseren kleinen Festungen, in denen niemand den anderen braucht und jeder für sich selbstständig stirbt. Und so hat Gott sich das nicht vorgestellt. Er hat uns als Menschen geschaffen, die Beziehungen brauchen, in denen wir Herzlichkeit und Erbarmen finden, in denen wir uns öffnen können, ohne verurteilt zu werden. All das fand Paulus bei den Philippern. Und er freute sich darüber. Und so hat sich auch Gott darüber gefreut. Und er schreibt, dass sie seine Freude vollkommen machen würden, wenn sie diese Einheit bewahren. Wenn Liebe auf ein gleiches Maß an Gegenliebe stößt und alle auf das gleiche Ziel ausgerichtet sind. Und wo einer in Demut den anderen höher achtet als sich selbst. Ja, wenn wir in unseren geistlichen Kämpfen Siege erringen wollen, dann brauchen wir diese Gemeinschaft, damit wir nicht alleine auf dem Schlachtfeld stehen. Dann ist es nötig, dass wir lernen, füreinander in Ausdauer zu beten. Aber wenn ich für dich beten soll oder du für mich, dann müssen wir uns kennenlernen. Dann musst du meine Kämpfe kennenlernen und ich muss deine Kämpfe kennenlernen. Und so kann sich mit der Zeit eine vertraute und eine barmherzige Beziehung aufbauen. Und es ist nötig. Wir als Gemeinde, wir sind ein kleines Licht in dieser so finsteren Welt. Und so schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs, Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ja, damit wir nicht müde werden und den Mut verlieren, eben in diesem Kampf mit Ausdauer zu laufen und eben nicht alleine, sondern gemeinsam. Und Paulus schreibt in Römer Kapitel 12, im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Gott möchte Beziehung in der Gemeinde und nicht einfach nur sonntags einen Gottesdienst und dann gehen alle wieder auseinander und man denkt nicht mal mehr aneinander. Ich glaube, das ist etwas, was wir lernen müssen, was Gottes Gemeinde, zumindest hier in diesem Land, ganz massiv vernachlässigt. Sehe ich auch in anderen Gemeinden, in denen ich mal war, da zu Besuch war. Aber hier können wir anfangen, daran zu arbeiten. Ja, mehr habe ich nicht. Das waren meine Gedanken, die ich mir so gemacht habe. Ja, ich möchte noch zum Abschluss beten. Vater im Himmel, wir als Gemeinde sind dein Leib und du hast dir das gut ausgedacht, dass wir Gemeinschaft brauchen. Und ja, du wolltest sie uns in diesen Kontext der Gemeinde geben, dass wir hier Menschen haben, die eigentlich in genau dem gleichen Krieg stehen, in dem wir auch stehen. Es ist ein Konflikt gegen das Böse, gegen ja, diese Herrscher dieser Weltzeit. Und wir brauchen unsere gegenseitige Hilfe und Herr, ganz besonders brauchen wir dafür deine Hilfe. Lehre uns, einander zu sehen und eben diese wertvollen Beziehungen aufzubauen, dass wir ja, unsere Konflikte kennenlernen, die Konflikte von dem anderen kennenlernen, ja, und gegenseitig füreinander im Gebet einstehen können. Ja, darum bitte ich dich. Und Herr, ich möchte dich auch darum bitten, dass du den weiteren Sonntag segnest, bei allem, was noch passiert.